ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ein Yoga-Studio in Köln-Ehrenfeld. Knapp 30 Menschen sind heute hergekommen. Eine beschwingte Aufregung liegt in der Luft. Denn sie werden heute Abend fremden Menschen ganz nahe kommen. Sie werden sich berühren, umarmen und miteinander kuscheln. Der Tastsinn ist für alle Spezies überlebenswichtig. Unsere Tastzellen in der Haut reagieren auf Druck oder Temperatur und unterscheiden zwischen bloßem Abtasten und zärtlichen Berührungen. Doch lange war unbekannt, wie der Mensch die Welt ertastet.
Wo der Tastsinn wichtig ist. Liebe, Medizin, Konsum. Von Johanne Burkhardt.
Also ich glaube, dass wir alle das Grundbedürfnis haben nach Berührung und dass wir da oft so Methoden haben, das nicht so wahrzunehmen, dass uns das fehlt.
Nicole Bader ist Kuscheltherapeutin. Für Kuschelraum organisiert und leitet sie Kuschelabende wie diesen. Die meisten der Frauen und Männer heute Abend sind in ihren 40ern und 50ern. Manche sind zum ersten Mal dabei. Nicole Bader kennt die Vorurteile über Kuschelpartys.
Was, mit Fremden kuscheln? Viele denken auch kuscheln, was nicknack oink oink ding dong, was geht da, ne? Und die hier öfter hinkommen, die wissen, dass es funktioniert. Weil es ist wirklich Magie und eigentlich nicht, weil das Natürlichste der Welt dann passiert, dass einfach ja, die Menschen wieder in diese Berührung kommen, die wir einfach brauchen.
Nachdem sich die Gruppe im Sitzkreis vorgestellt hat, Nicole die Spielregeln erklärt, kein Anfassen ohne vorher zu fragen, keine Berührungen im Intimbereich oder unter der Kleidung und nach mehreren vertrauensbildenden Übungen beginnt das freie Kuscheln. Nach und nach liegen sich die Fremden in den Armen, streicheln sich sanft über Kopf, Rücken oder Arm, halten sich fest, mal zu zweit oder gleich mehrere auf einmal. Was passiert da im Körper der Kuschelnden?
Ich glaube, mein Körper ist auch voller Endorphine und Oxytocin oder so. Aber das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, ich fühle mich richtig sicher und geborgen.
Ich fühle mich tief entspannt. Ich bin froh, dass hier Menschen sind, die diese Nähe mögen, zulassen können. Und mich erfüllt das mit einem tiefen Selbstvertrauen und mit einer Ruhe.
Irgendwas zwischen ganz geerdigt und schwebend gleichzeitig. Mein Gehirn ist ein bisschen benebelt, ja. Aber ganz friedlich auch und schön und genährt, ja.
Das kommt sehr drauf an, von wem wir berührt werden.
Sagt Ilona Kreu. Sie ist Professorin für klinische Psychologie an der Uni Jena und erforscht vor allem die sogenannten sozialen Berührungen, also Berührungen zwischen Menschen.
Primär physiologisch passiert erstmal, dass wir uns entspannen. Das heißt also, wenn wir berührt werden von jemandem, dann geht die Herzrate runter. Cortisol geht runter und wir sind eigentlich besser gewappnet für folgende stressige Situationen, weil wir uns einfach nicht so leicht aufregen danach.
Das passiert vor allem bei Berührungen von Vertrauten. Wir kommen runter, wenn uns der Partner umarmt oder die Freundin liebevoll über den Arm streicht. In der Liebe ist der Tastsinn natürlich ganz wesentlich. Doch auch die Berührungen von Fremden können diesen positiven Effekt haben. Es kommt auf den Kontext an, in dem unser Gehirn die Berührungsreize interpretiert. Werde ich von einem Fremden in einem Massagesalon oder auf einer Kuschelparty berührt? Oder nachts alleine auf der Straße?
Das ganze System können Sie sofort überschreiben, wenn Sie von jemandem berührt werden, von dem Sie nicht berührt werden wollen oder vor dem Sie vielleicht sogar Angst haben oder sich ekeln.
Genauso kann eine liebevolle Berührung der Partnerin deplatziert sein, wenn wir gerade besonders gestresst, konzentriert oder unter Zeitdruck sind. Im Idealfall entspannen uns soziale Berührungen aber. Doch es gibt da noch etwas. Berührungen sollen zwischenmenschliche Bindungen stärken. Dank des Neurotransmitters Oxytocin, das umgangssprachliche Kuschelhormon. Doch ganz so einfach ist das nicht, erklärt Ilona Kreu.
Sie können sich anschauen, ob Sie die Oxytocin-Konzentration im Kopf ansteigt, indem Sie Hirnwasser abziehen, während Sie berühren. Das können Sie machen, indem Sie durch die Schädeldecke pieksen. Das will man meistens nicht unbedingt. Deshalb gibt es da eigentlich bloß vernünftige Studien aus dem tierexperimentellen Bereich, die zeigen, dass tatsächlich, es scheint also Oxytocin-abhängige Neurone zu geben, die auf Streicheln reagieren. Und das unterstützt ein bisschen die These, dass Streicheln also so eine Art Bindungsfunktion hat.
Beim Menschen zeigen korrelative Studien, also jene, die Zusammenhänge und nicht etwa Ursache-Wirkungsbeziehungen untersuchen, dass Berührungen bindend wirken können.
Eine meiner absoluten Lieblingsstudien kommt von Basketballspielern. Da haben Kraus und Kollegen, die haben sich ganz viele Basketballspiele angeschaut und haben dann einfach ausgezählt, wie oft berühren sich denn die Spieler zu Beginn einer Saison. Also ich habe einen Korb gelegt, ja, und dann mache ich einen High Five mit jemandem oder tätschle dem den Po oder mache so Ellenbogen an Ellenbogen oder was auch immer.
Das Ergebnis? Spieler und Teams, die sich am Anfang der Saison viel berühren, sind erfolgreicher als jene, die sich wenig berühren. Doch vor allem die Eltern-Kind-Beziehung zeigt, wie wichtig liebevolle Berührungen sind. Sie stärken nicht nur Bindungen, sondern helfen auch Babys bei der Entwicklung. So zeigen Tierstudien, dass etwa Hirnentwicklung, Immunsystem und Körperwachstum von den Berührungen der Elterntiere abhängen. Bei Erwachsenen hängt das Überleben zwar nicht von zwischenmenschlichen Berührungen ab, trotzdem brauchen wir sie, um gesund zu sein.
Was wir nicht wissen, ist, gibt es ein Mindestmaß? Also gibt es quasi so und so viel Berührung, die ich brauche, um glücklich sein zu können? Dazu gibt es einfach keine Daten. Da fange ich jetzt gerade an mit meinem Team, dass wir diese Daten mal zusammensammeln. Aber wir können nicht sagen, ich muss mindestens zweimal pro Woche von meinem Partner angefasst werden und dann bin ich happy.
Eine zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten C-taktilen Nervenfasern. Sie gehören zu einer Fülle an Tastrezeptoren in unserer Haut, die zusammen unseren Tastsinn bilden.
Also manche reagieren zum Beispiel speziell auf Druck, andere reagieren mehr so auf eine ganz leichte Berührung, manche reagieren mehr auf einen schmerzhaften Reiz. Dann gibt es natürlich auch Temperaturrezeptoren.
Erklärt die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme von der schwedischen Uni Linköping.
Also es gibt ganz viele verschiedene mit verschiedenen Eigenschaften, die dann dazu führen, dass wir so eine ganz große Breite eigentlich haben in verschiedenen Arten von Berührung, die wir wahrnehmen können und ganz unterschiedliche Oberflächen, wirklich ganz unterschiedliche Reize. Wahrscheinlich eigentlich komplexer, muss man sagen, als zum Beispiel beim Sehen, bei dem wir nur ganz wenige Rezeptoren haben, die sich unterscheiden.
Unser Tastsinn allein verrät schon enorm viele Informationen. Stellen wir uns einmal vor, wir kramen in einem vollen Rucksack nach unserem Schlüssel. Die Tastrezeptoren in unseren Fingern reagieren auf die Beschaffenheit aller Gegenstände und feuern einen Impuls an unser Rückenmark, das die Reize vorverarbeitet und dann weiter an das Gehirn schickt. Unser Gehirn erhält die Informationen der Tastrezeptoren und weiß, aha, hier ist etwas, das fühlt sich hart und kühl an, das hat Zacken, das muss mein Schlüssel sein. Und wir können den Bund blind aus unserem Rucksack fischen. Haben wir allerdings ein paar dicke Handschuhe an, wird diese Aufgabe erschwert und wir müssen womöglich unseren Sehsinn zur Hilfe nehmen. Zurück zu den sogenannten C-taktilen Nervenfasern. Sie spielen insbesondere für zwischenmenschliche Berührungen eine herausragende Rolle. Diese Nervenfasern sind ebenfalls überall auf der Haut verteilt.
Die einzige Ausnahmen sind also die Lippen, die Fußsohlen und die Handflächen. Und diese C-taktilen Fasern haben so ein ganz bestimmtes Reaktionsmuster. Die reagieren also ganz speziell darauf, wenn man jemanden sanft über die Haut streichelt. Und das ist wirklich spannend, weil die mögen so eine ganz bestimmte Geschwindigkeit, so wirklich so ein langsames Streicheln, wie wir es eben auch intuitiv selbst machen.
Die Forschenden vermuten, dass die Evolution mit den C-taktilen Fasern eine Art Vorsorge getroffen hat, dass wir Menschen uns gegenseitig berühren.
Wenn man sich überlegt, wie haben denn unsere Vorfahren gelebt? Die waren in Herden oder Gruppen wahrscheinlich, haben vielleicht irgendwie in Höhlen gehaust. Da hat man ja wahrscheinlich dann auch irgendwie nachts nah beieinander geschlafen, sich gegenseitig gewärmt. Es war eben einfach wirklich gefährlich für die frühen Menschen, eigentlich bei der Gruppe zu sein. Und da kann es sein, dass diese Fasern so eine Art Belohnungsgefühl vermitteln dafür, dass man bei den anderen bleibt, bei der Gruppe bleibt. Es fühlt sich gut an, bei den anderen zu sein und das erhöht dann die Sicherheit des Einzelnen.
Ob Kuscheln mit den Liebsten oder die Suche nach dem Schlüsselbund im vollen Rucksack. Unser Tastsinn ist ein hochkomplexes und ausgeklügeltes System aus hunderten Millionen von verschiedenen Tastrezeptoren, die großflächig auf und unter unserer Haut verteilt sind. Ein System, das die Ingenieurswissenschaft allmählich versucht nachzubauen. Catherine Kuchenbecker führt durch das Max-Planck-Institut für haptische Intelligenz in Stuttgart. Hier arbeitet die US-amerikanische Ingenieurin zusammen mit ihrem Team unter anderem daran, Robotern einen Tastsinn zu geben. Sie sollen nicht nur tasten können wie Menschen, sondern auch wie sie fühlen.
Today's industrial robots cannot yet adapted to the unpredictability of.
Die industriellen Roboter von heute können sich noch nicht an die Unvorhersehbarkeit einer chaotischen Küche, in der Kinder herumrennen oder eines Krankenhauses anpassen.
A sense of touch, so that they can feel when they accidentally bump into.
Sie brauchen einen Tastsinn, damit sie merken, wenn sie zufällig etwas oder jemanden anrempeln.
Or to be able to pick up and move objects that are very easy.
Aber weil die heutigen Roboter so starr und stark sind, haben sie wirklich Probleme damit, Objekte behutsam zu handhaben.
Manipulate objects carefully and gently, as we need them to be able to do.
Einen Schlüsselbund aus einem vollen Rucksack kramen, ohne dabei etwas zu sehen, daran würden Roboter vermutlich scheitern. Der Tastsinn fehlt ihnen. Auch beim Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder bei uns zu Hause. Doch einen Tastsinn nachzubauen oder das Gefühl eines Gegenstands, dessen Haptik virtuell zu simulieren, ist enorm schwierig.
I think we have had less progress in touch.
Ich glaube, wir haben da noch weniger Fortschritte gemacht, weil der Tastsinn über unseren ganzen Körper verteilt ist und er so viele verschiedene Aspekte hat. Das Sehen und Hören sind wiederum nur in einem Körperteil und es ist leichter, ein Gerät herzustellen, das sehen oder hören kann wie ein Mensch, aber einen Roboter zu bauen, der so fühlt wie ein Mensch. Dazu müsste man Sensoren auf der ganzen Oberfläche des Roboters anbringen. Und das wird mechanisch sehr schnell kompliziert.
Was man sieht, ist eine Roboterhand, die Easy Hand, die auch, glaube ich, drüben gerade gezeigt wurde.
Catherine Kuchenbecker führt in ein Labor, in dem eine Roboterhand in einer Halterung sitzt. Die Robohand hat nur 4 Finger, sieht vom Prinzip aber aus wie eine übergroße Menschenhand. Die Fingerkuppen sind aus grauem Silikon. Und sie können fühlen.
Das ist kamerabasiert, das heißt, in dem Finger ist quasi eine Kamera verbaut.
Aber die Forschung, Robotern einen Tastsinn zu geben, steht noch ziemlich am Anfang. Deswegen musste das Team kreativ werden, um die Robohand fühlen zu lassen. Doktorandin Iris Andrusow erklärt wie.
Und zwar haben wir hier im Institut einen Sensor entwickelt, der ist kamerabasiert, das heißt, in dem Finger ist quasi eine Kamera verbaut und die schaut von innen in den Finger. Und der Finger ist hohl, das heißt, die Kamera sieht quasi die gesamte Oberfläche des Fingers, aber von innen.
Neben der Robohand zeigt ein Bildschirm, was die Kamera im Inneren der Fingerkuppe aufzeichnet.
Und die Silikonschicht ist sehr weich, das heißt, wenn man drückt, dann verformt die sich leicht.
Und das sieht die Kamera?
Genau, das sieht die Kamera.
Schon eine leichte Berührung reicht aus und die Kamera zeichnet die Veränderung auf. Damit lässt sich bestimmen, aus welchem Winkel und mit wie viel Druck die Fingerkuppe etwas berührt. Im Nebenzimmer steht ein Gerät, das von genau so einem Tastsinn enorm profitieren könnte. Es ist ein Operationsroboter, wie er jetzt schon in vielen Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Chirurgen steuern mit 2 kleinen Joysticks Roboterzangen, die minimalinvasiv operieren können. Der Kniff? Catherine Kuchenbeckers Team hat den Operationsroboter mit einem simplen Tastsinn versehen. Er funktioniert anders als in der Silikonfingerkuppe. Claudia Däffler nimmt die Joysticks in die Hand und steuert damit 2 kleine Greifärmchen, die am anderen Ende des Labors über einem Tisch hängen. Auf dem Tisch sind verschiedene Gegenstände. 2 Seiten eines Klettverschlusses, ein Schlüssel. Mit den Greifärmchen kann sie nicht nur diese Dinge bewegen und manipulieren. Sie kann auch ihre Oberfläche fühlen.
Ich gucke hier durch eine Art Lupe und diese Lupe hilft mir, mit ganz winzigen kleinen Greifarmen ganz, ganz kleine filigrane Objekte zu greifen. Und in diesem Experiment sind einfach verschiedene Materialstückchen ausgelegt mit rauen und weichen Oberflächen. Hier bin ich jetzt auf einem Stück Schmirgelpapier.
Wohlgemerkt berührt sie nicht wirklich mit einer Zange das Schmirgelpapier. Die kleine Zange, die das Schmirgelpapier berührt, wird nur von ihr ferngesteuert. Sie fühlt lediglich, was die Zange fühlt. Stößt die echte Zange auf einen Widerstand, nehmen Sensoren diesen auf und leiten ihn als Vibrationsimpuls an die Joysticks weiter.
Und hilft ihnen, dass sie sozusagen auch spüren, was unter den Greifzangen ist? Nicht nur sehen, was die Greifzangen ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich spüre, als wenn ich mit meinen richtigen Fingern jetzt diese Dinge greifen würde, so spüre ich das jetzt hier mit diesen winzigen Robotergreifarmen, Greifärmchen.
Die Anwendungsbereiche solcher fühlenden Roboter sind überaus vielfältig. In der Medizin könnten sie etwa einer Chirurgin helfen, noch präziser zu operieren. Doch gerade in diesem Bereich werben einige dafür, dass weniger Technik und wieder mehr Hand wortwörtlich in der Behandlung von Patienten vorkommt.
Die Befunde über die Mechanismen von Berührung, von professioneller Berührung, werden ja immer interessanter,
sagt der Pharmakologe und Psychiater Bruno Müller-Oerlinghausen. Er hat zusammen mit anderen Fachleuten den Begriff der Berührungsmedizin geprägt.
Wir wollten damit betonen, dass der Patient und die Patientin in der medizinischen Behandlung auch die Hand des Behandlers wieder spüren sollte. Die medizinische Anwendung von professioneller Berührung ist ja zum Beispiel in der Neonatologie schon längere Zeit etabliert.
Denn bei Frühgeborenen setzt etwa mehrmals die Stunde die Atmung aus. Erst wenn eine Pflegerin das kleine Wesen am Fuß berührt, atmet es wieder weiter. Welcher Wirkmechanismus dahinter steckt, ist noch Gegenstand der Forschung. Aber auch in anderen Bereichen zeigt sich bereits, warum es sich lohnt, in der Medizin mehr auf die Kraft des Tastsinns zu setzen.
Gehen wir mal in die Altersmedizin, die Palliativmedizin, Hospizarbeit. Die Kollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten, die wissen das alle längst. Zum Beispiel bei einem dementen, unruhigen Patienten, wenn man ihn nur ein paar Mal am Tag, auch nur kurze Zeit, sanft berührt, etwa mit einer sanften Handmassage, dass er ruhiger wird, dass er weniger Schmerzmittel braucht, dass er weniger Schlafmittel braucht. Ganz andere Indikation. Es gibt eine schöne Studie, die gezeigt hat, wenn man dem Patienten, sagen wir mal, 10 Minuten ganz sanft die Hand streichelt vor der Narkose, dann wacht er aus der Narkose ruhiger und besser auf.
Das könnte an der allgemein beruhigenden und entspannenden Wirkung von Berührungen liegen. Auch das freigesetzte Oxytocin spielt vermutlich eine Rolle. Denn es kann nicht nur Bindungen stärken, sondern wirkt zum Teil schmerzlindernd. Auch bei Depressionen gibt es Hinweise, dass professionelle Berührungen nach einem standardisierten Ablauf Symptome lindern können, indem sie die sogenannte Interozeption verbessern.
Unter Interozeption verstehen wir die Summe von sozusagen allen Signalen, die in jeder Sekunde aus allen Teilen unseres Körpers, also aus der Muskulatur, aus dem Darm, der Blase und so weiter, ins Gehirn kommen und dort quasi integriert werden. Und diese Interozeption, die ist beim depressiven Patienten gestört.
Um dies zu lindern, haben Bruno Müller-Oerlinghausen und seine Kollegen eine spezielle Massagetechnik entwickelt. Dabei wird der Patient gut eine Stunde am gesamten Körper mit sanften Berührungen nach einem festgelegten Ablauf gestreichelt. Ein Patient schildert die Erfahrung nach der Behandlung so. Sein Zitat ist nachgesprochen.
Ich habe mich immer zweigeteilt gefühlt. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal meine Beine wieder gespürt.
Und wir sind der Meinung, obwohl wir das bislang nicht wirklich haben beweisen können, dass eine solche Berührung wie eine psychoaktive Massage diese interozeptive Störung antagonisiert, also lindert oder aufhebt. Das ist der Mechanismus, der uns speziell interessiert.
Auch wenn dieser Mechanismus noch nicht verstanden oder gar empirisch bewiesen ist, dazu fehlen noch ausreichend Daten, Befunde aus verschiedensten medizinischen Bereichen zeigen, dass Berührungen eine sinnvolle Therapiemethode sind, die konventionelle Behandlung ergänzen können. Bisher reagiert die Medizin noch eher verhalten auf Bruno Müller-Oerlinghausens Idee. Hebammen und Pflegepersonal unterstützen sie jedoch. In einem anderen Bereich hat die Haptik schon vor Jahrzehnten Einzug gefunden.
Die Industrie hat relativ zeitig verstanden, also Industrie als Begriff, der jetzt ganz viel umfasst, ja, hat verstanden, dass sozusagen die haptische Unterscheidung des Produktes gegenüber Konkurrenzanbieter, dass das einen Vorteil bildet.
Erklärt der Psychologe Martin Grunwald vom Haptiklabor der Uni Leipzig. Während seine Arbeit in der Medizin und Psychologie eher weniger Aufmerksamkeit bekommt, ist die Industrie seit Jahren an seinen Forschungsergebnissen interessiert. Längst geht es nicht mehr allein um Form und Farbe. Auch das Gefühl, wenn man ein Produkt anfasst, entscheidet, ob wir es kaufen wollen oder nicht.
Das ist eben das Schöne am menschlichen Tastsinnesystem, dass wir den Unterschied zwischen Kunststoffoberflächen zum Beispiel und anderen Materialien sofort erkennen. Und Hochwertigkeit korreliert ja ganz unmittelbar auch mit Materialwertigkeit, ne? Wenn Sie optisch etwas versprechen, was Sie haptisch nicht einhalten, dann haben Sie verloren.
Doch wann fühlt sich ein Produkt oder Material auch hochwertig an?
Hi, Johanna Burkhardt.
Belinda Günther.
Danke für Ihre Zeit.
Willkommen. Fragen, mit denen sich Belinda Günther bei Mercedes-Benz in Sindelfingen auseinandersetzt. Die studierte Modedesignerin entwickelt für die Automobilmarke Materialien im Innen- und Außenbereich.
Oberflächen rund ums Fahrzeug. Alles, was man sehen und anfassen kann.
Damit ein Eindruck von Qualität entsteht, ist es wichtig, dass Optik und Haptik übereinstimmen. So haben wir beispielsweise gelernt, dass sich Metalle kühl anfühlen. Anders als beispielsweise Holz oder Plastik.
Gerne hier mal anfassen.
Für das Gespräch hat Belinda Günther verschiedene von ihr und ihrem Team entwickelte Materialien zum Anfassen ausgelegt.
Das ist ein Zierteil, das ist eine Aluminiumoberfläche mit integrierten Lautsprecher.
Also an der Seite.
An der Seite, genau, in der Tür. Genau.
Temperatur ist eben auch ein wichtiges Element, zum Beispiel eine kühl aussehende, aluminiumartige Oberfläche. Und ich erwarte eigentlich, dass es kalt ist. Dann kann es gut ausgehen und der Betrachter oder der Kunde sagt, wow, oh, es fühlt sich kühl an, cool touch. Es ist also ein echtes Material, also geht damit einher, es ist ein authentisches Material. Die Enttäuschung wäre, diese Oberfläche würde sich warm anfühlen, dann wäre es Kunststoff. Was passiert im Gehirn in den Synapsen? Kunststoff ist weniger hochwertig.
Welches Material Verbraucher bevorzugen, ist eher Geschmackssache. Doch es gibt auch kulturelle Unterschiede. Leicht klebrige Plastikoberflächen werden etwa von japanischen Kunden angenehm bewertet, während Europäer sie als unangenehm empfinden. Ein globaler Trend, den Belinda Günther beobachtet? Hauptsache, es gibt etwas, das man anfassen kann.
Wir haben sehr viel Digitales, ja, durch unsere tollen Hyperscreens. Und auf der anderen Seite möchte der Mensch etwas anfassen, eine Reaktion bekommen und was Echtes sehen, fühlen.
Dafür kann schon ein einfacher Knopf ausreichen.
In den letzten Produkten hatten wir ja wunderbare Drehknöpfe, um die Lautstärke einzustellen. Diese Drehknöpfe haben wir natürlich bewusst mit einer schönen Pyramidenstruktur verfeinert, um eine Griffigkeit und auch da eine Qualität zu vermitteln und auch eine haptische Resonanz. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser ganzen Welt der Haptik.
Und tatsächlich, Untersuchungen zeigen, dass der Mensch Geräte mit Knöpfen besser und treffsicherer bedienen kann als Geräte mit Touchscreen. Und auch auf einem Touchscreen ist etwa die Fehlerrate beim Tippen niedriger, wenn das Handy bei jedem Tipp leicht vibriert. Ein haptisches Feedback, ob durch einen Knopf oder eine Vibration, bieten Anhaltspunkte zur Orientierung. Der Mensch ist geboren, um zu berühren und berührt zu werden. Sei es ein Knopf im Auto oder eine zärtliche Umarmung eines geliebten Menschen. Unser Tastsinn ist der erste Sinn, der sich bei einem Embryo entwickelt und vermutlich der letzte, den wir vor dem Tod verlieren. Doch womöglich sind wir heute berührungshungriger denn je. Zumindest sprechen einige Massenmedien von einer Touch-Starved Society oder Skin-Hunger. Geprägt wurden die Begriffe in der Corona-Pandemie. Nicht einmal uns selbst durften wir damals berühren.
Wieso fassen wir uns eigentlich so häufig ins Gesicht? Warum erinnert man das eigentlich nicht? Und warum können wir es nicht lassen? Diese Frage ist dann unter Corona-Zeiten ja noch besonders interessant geworden. Ja, als alle Welt gesagt hat, ja, fasst euch mal nicht so sehr ins Gesicht. Ja, gut gemeint und gut gesagt, aber eigentlich unmöglich umzusetzen.
Haptikforscher Martin Grunwald hat diese sogenannten spontanen Selbstberührungen in seinem Labor an der Universität in Leipzig untersucht. Seine Probanden mussten unterschiedliche Aufgaben lösen, die mal anspruchsvoll, mal langweilig waren. Ein EEG zeichnete dabei die Hirnaktivität auf.
Diese kleine Selbstberührung oder die motorische Komponente, die hier also das auch ganz begleitet, Das führt zu ganz massiven neurobiologischen Veränderungen der Hirnaktivität. Und das finde ich schon mal ein sehr faszinierendes Phänomen. Ja? Und diese Veränderungen haben wir nicht gesehen, wenn wir die Probanden gebeten haben, sich aktiv selbst ins Gesicht zu fassen.
Die Probanden berührten sich vor allem dann, wenn sie eine Anspannung, wie etwa Stress, verspürten. Inzwischen gehen die Forscher davon aus, dass die Berührungen bei der Selbstregulation helfen.
Insbesondere, so zeigen das zumindest unsere EEG-Daten, werden Gedächtnisprozesse als auch emotionale Prozesse geregelt. Durch diese Art der spontanen Selbstberührung gelangen wir sozusagen wieder in ein mittleres Aktivierungsniveau. Also man findet sozusagen wieder seine Mitte und sowohl auf der emotionalen als auch auf der kognitiven Seite.
Heute ist die Pandemie zwar vorbei und wer sich selbst ins Gesicht fasst, wird nicht mehr kritisch beäugt. Doch trotzdem beobachtet die klinische Psychologin Ilona Kreul, dass soziale Berührungen zwischen Menschen weniger geworden sind. Sie sieht einen Grund in der Zunahme des Digitalen.
Weil die Zunahme an digitaler Kommunikation ja automatisch, weil wir nicht mehr Zeit kriegen, dazu führt, dass eben die nicht digitale Kommunikation abnimmt. Heißt also, wenn unsere Kinder viel miteinander am Handy sich unterhalten abends, statt sich an der Bushaltestelle zu treffen, dann rauchen die bestimmt doch weniger, als wir früher an der Bushaltestelle gemacht haben. Aber sie riechen sich natürlich weniger und sie fassen sich weniger an.
Ilona Kreul untersucht derzeit mit ihrem Team, ob dieser gesellschaftliche Berührungsmangel womöglich einen Einfluss auf unser soziales Miteinander hat. Denn ein Händedruck allein reicht schon aus, dass wir dem Gegenüber vertrauensvoller und empathischer begegnen.
Also ich habe dir die Hand gegeben, du hast mir die Hand gegeben. Ich bin offensichtlich nicht ausstößig, sondern ich bin in dieser sozialen Gruppe hier mit drinne. Ich bin nicht ausgesetzt. Und das kriegen wir sicherlich auch hin, ohne dass wir uns anfassen. Aber wir brauchen unglaublich viele Gesten, um das hinzukriegen. Wir müssen uns größer anlächeln, wir müssen deutlicher nicken, ja, wir müssen mehr Freude in unsere Stimme reinlegen, um so Dinge zu ersetzen, die wir eigentlich in der Berührung relativ automatisch drin haben.
Ob auch das Gegenteil gilt, dass wir uns also immer unempathischer begegnen, weil wir uns weniger berühren, bleibt noch zu untersuchen. Wer wieder zu mehr Berührung im Leben finden möchte, dem empfiehlt Ilona Kreul, bei der einfachen Begrüßung zu beginnen.
Eine Berührung funktioniert immer dann ziemlich gut, wenn die in einem Ritual eingebettet ist. Und ein klassisches Berührungsritual ist Begrüßung und Abschied. Also eine Berührung, die so aus dem Nichts rauskommt oder eine Berührung mit einem, ich guck dich an und dann sage ich, darf ich dich mal umarmen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Also wenn man mehr Berührung in seinem Alltag einbauen möchte, dann ist ein relativ einfacher Weg Begrüßung und Abschied. Das finden die Leute meistens nicht allzu komisch.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Unser Podcast-Tipp heute ist Frag dich fit. In dem Fitness- und Gesundheitspodcast sprechen die beiden Hosts, das sind Doc Esser und Johanna, über alles, was uns gesund hält. Dabei geht's also nicht nur um Sport, sondern auch um die richtige Ernährung und die seelische und psychische Fitness. Wichtig ist den beiden bei allem nicht so verbissen an die Sache rangehen. Denn, mal ehrlich, ein gesundes Leben mit Haushalt, Familie und Job irgendwie zu jonglieren, das ist gar nicht so leicht. Und das können die beiden Hosts auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Immer mit dabei eure Fragen, direkt aus der Community, die Doc Esser im Podcast beantwortet. Frag dich fit mit Doc Esser und Johanna gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Hört gerne rein und klettert danach vielleicht mal über euren Schweinehund. Lohnt sich.